Die Gegensprechanlage.
Willkommen in der Gegensprechanlage. Nach unserer ersten Piratensendung, die nachzuhören ist auf www.gegensprechanlage.at, wollen wir nun einen neuen Versuch unternehmen, dem Piratenmythos näher zu kommen. Diesmal haben wir uns einen Historiker als Kapitän an Bord geholt, Bernd Hausberger. Bis vor kurzem am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin unterrichtet er gegenwärtig an der Universität in Mexiko. Heute wollen wir die erstaunliche Reise des Piratenmythos durch Zeit, populärkulturelle Genres und wissenschaftliche Disziplinen nachfahren. Wir beginnen die Geschichte im 16. Jahrhundert und richten unser Fernrohr auf die Karibik. Die Spanier kontrollieren noch Inseln und Küste, doch die Franzosen und Engländer setzen ihnen hart zu und lassen im Kampf um die Vormachtstellung nichts unversucht.
Der Hintergrund der Piraterie in Karibik ist sicherlich die Kolonisation Hispanoamerikas durch die Spanier im frühen 16. Jahrhundert und darauf folgend die großen Silberfunde, besonders die Spanier in Lateinamerika gemacht haben. Nachdem die Spanier ein Handelsmonopol verhängten und nicht erlaubten, dass andere europäische Staaten sonst irgendwie in der neuen Welt tätig wurden, haben sich diese sehr schnell auf gewaltsame Maßnahmen verlegt und illegale Maßnahmen, und da wären vor allem zu nennen der Schmuggel, der sicherlich insgesamt wichtiger war als die Piraterie und die Piraterie als Seeraub. Was jetzt passiert in der Karibik ist, dass speziell Engländer und Franzosen Kaperschiffe nach Amerika schicken, um dort den Spaniern Teile ihres Reichtums abzujagen. Zum Hauptkampfplatz dazu wurde eben die Karibik und auch die Meere, die dann schon näher an der europäischen Küste liegen, also zwischen den Azoren und der Iberischen Halbinsel. Das lag daran, weil man dort in der Nähe der Ausgangs- bzw. Zielhäfen die Schiffe einfach leichter abfangen konnte als an offener See.
Damit treten die ersten karibischen Piraten ins Scheinwerferlicht. Sie bilden einen ganz bestimmten Typus.
Diese ersten Piraten, die nach Amerika fuhren, waren in der Regel Kleinunternehmer, wenn man das so sagen will, oft adeliger Herkunft, die einfach versuchten, durch diese Aktionen Ruhm und Reichtum zu erlangen. Diese Piraten segelten im Auftrag oder mindestens mit Duldung ihrer Monarchien und gelten in der Regel als Korsaren, also sie hatten einen offiziellen Kaperbrief und führten so eine Art Krieg gegen Spanien. Natürlich, die Spanier haben das anders gesehen, die sahen das als simplen Raub, weil sie die Präsenz der Europäer dort als nicht gerechtfertigt betrachteten.
Und dieser Kampf um die imperiale Vormachtstellung gräbt sich ins Gedächtnis ein und wird einige Jahrhunderte später wieder in Erinnerung gerufen. Die böse, mächtige Armada gegen die guten französischen und englischen Handelsmarinen, mit Unterstützung wilder, aber liebenswerter Piraten. Eine willkommene Metapher für den Kampf der Alliierten gegen die Nazis.
Und gerade in den frühen 40er Jahren bekommen diese Filme auch oft eine sehr nationalistische Note, indem dann meistens der Pirat des 16. Jahrhunderts, die gegen die Spanier kämpfen, sozusagen mit dem England oder den USA von heute gleichgesetzt wird und die Spanier des 16. Jahrhunderts so eine finstere Parallele der Nazis werden. Und sozusagen der Kampf der Piraten gegen die Spanier als Propagandamittel eingesetzt wird, um den Kampf der angelsächsischen Mächte gegen die Nazis zu legitimieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg geht es natürlich wieder zurück, obwohl im Piratenfilm immer jede Menge von nationalen Stereotypen natürlich transportiert werden, und es rückt wieder die Abenteuerlichkeit her in den Vordergrund.
Was sich allerdings bis heute erhalten hat, ist eine nach wie vor unterschiedliche Wertigkeit im allgemeinen Bewusstsein des spanischen bzw. englisch- und französischsprachigen Mittelamerikas.
Naja, in der Karibik, die ja heute nach wie vor englisch oder französisch ist im Wesentlichen, ist der Pirat in der Zwischenzeit erstens zu einer Touristenattraktion geworden und auch zu einem Teil des Selbstbildes, der Identitätsbildung. Nicht? Man hat sie mit diesem Bild arrangiert, also man schaut dann nicht verschämt zurück, sondern pflegt dieses Bild. Also zumindest auf diesen Inseln die piratische Vergangenheit aufzeigen können. Wie zum Beispiel auf den Bahamas, in Nassau und so weiter. Mhm. In Mexiko, in der spanischen Welt, empfindet man das eher als nicht so interessant, um das so zu sagen. Also da sind die Piraten, diese Piraten, die werden so im Wesentlichen als Kriminelle gesehen, die angegriffen haben.
Aber vorerst zurück ins 17. Jahrhundert. Mit der zunehmenden Schwächung Spaniens Position im karibischen Raum verändert sich auch die Piraterie.
Weil im 17. Jahrhundert die Spanier ihre Vormacht nicht mehr verteidigen können und ab den 1620er Jahren die europäischen Konkurrenten in der Karibik verschiedene Inseln besetzen, ändert sich die Lage dann sehr. Was passiert ist, dass die Piraterie in der Karibik sozusagen endemisch wird. Die Piraten kommen dann nicht mehr aus Europa angefahren, sondern sind Menschen, die in der Karibik schon leben, auf diesen verschiedenen Inseln. Sozusagen dann gibt es feste Positionen in der Karibik, von wo sich diese Piraten organisieren können. Das waren vor allen Dingen Port Royal auf Jamaika ab 1655 ungefähr und noch früher, so ungefähr ab den 1620er Jahren bis zu den 1670er Jahren, Tortuga auf einer kleinen Insel und vor Santo Domingo, wo sich die Franzosen festgesetzt hatten.
Die Gentleman-Piraten aus Europa werden nun ersetzt von auf den Inseln lebenden Sklaven und Arbeitern, den sogenannten Bukanieren.
Der Name dieser Piraten im 17. Jahrhundert ist dann Bukaniere. Das leitet sich von einem indianischen Wort ab. Bukan heißt getrocknetes Fleisch, weil es besonders auf Santo Domingo eine zunehmende Zahl besonders von Franzosen gab, die sich dort auf der spanischen Insel eingenistet hatten und im Landesinneren verwilderte Rinder fingen, die dann trockneten und an Schiffe verkauften. Zahlreiche dieser Bukaniere haben sich dann der Piraterie zugewandt und so wurde dieser Begriff zur typischen Bezeichnung der Piraten im 17. Jahrhundert. Die Bukaniere beginnen dann sehr stark nicht mehr Schiffe anzugreifen, sondern spanische Häfen zu erobern. Das ist auch ein Zeichen der spanischen Schwäche. Spanien fällt es immer schwieriger, diese Häfen effizient zu verteidigen. Es gibt auch zu viele Häfen, man muss das jetzt dazu sagen, und die Bukaniere konnten sich so immer eine schwache Stelle aussuchen und sie hatten auch schon genügend Potenzial, um richtig gehende kleine Flotten zu organisieren, um selbst größere Städte anzugreifen. Zusammengesetzt haben sich diese Piraten in der Regel aus abgesprungenen Seeleuten, teilweise schon geflohenen Sklaven, sehr oft auch Plantagenarbeiter, die Engländer und Franzosen auf diese Inseln gebracht haben unter sehr unmenschlichen Bedingungen und die dann von den Plantagen geflohen sind und sich der Piraterie zugewendet haben. Die Bukaniere agierten im Prinzip in Eigenorganisation. Sie hatten auch ein eigenes Regelwerk, das sich die verschiedenen Bukaniere verschiedener Herkunft halten mussten, wo zum Beispiel beschrieben wurde und festgelegt wurde, wie die Beute verteilt wird und so weiter. Nichtsdestotrotz konnten die Bukaniere meistens mit Unterstützung ihrer Herkunftsstaaten rechnen. Also für Engländer und Franzosen und besonders aber auch für Niederländer waren die Bukaniere eine willkommene Hilfe, um die Spanier weiter unter Druck zu setzen. Und nicht selten gibt es auch Expeditionen und Kriegsexpeditionen, wo sich Bukaniere mit regulären Truppen verbunden haben.
Und tatsächlich waren die Kämpfe der Piraten eher mühsam als wagemutig und ruhmreich.
Man muss ja auch dazu sagen, wenn man sich das de facto anschaut, von der englischen Seite her sind diese Angriffe meistens sehr glorios. De facto waren die nicht so glorios, weil erstens mal haben die Piraten oft genug verloren. Das kommt in den Filmen wenig vor oder höchstens einmal so zwischendurch. Am Ende siegen sie dann doch. Und das Zweite, die Erfolge der Piraten sind sehr oft so an eher Nebenfronten erreicht worden oder in Momenten, als die Verteidigungsfähigkeit der Spanier sehr schwach war. Mir hat einmal ein spanischer Historiker gesagt, bitte, ich kann das jetzt nicht überprüfen, aber der hat mir gesagt, wenn man sich das statistisch anschaut, die haben immer dann angegriffen, wenn sie mindestens eine Überlegenheit von 1 zu 20 hatten. Sie haben sich natürlich immer die schwächsten Punkte ausgesucht und die waren ja auch brutal genug, um Informationen zu erpressen und so weiter. Auch die großen Silberschiffe wurden ja so gut fast nie gekapert, nur 1628 von den Holländern, aber das kann man gar nicht als richtig piratische Aktion sehen, weil damals die Holländer wie mit einer Kriegsflotte auffuhren. Also den Piratenmythos, den gibt es hier nicht.
hätte gern Piraten, die am Trockendock nun warten, suchen still nach großen Schätzen an imaginären Plätzen. Möchte gern Piraten sprechen, viel von großen Taten, suchen Feinde, die nicht siegen, ihnen immer unterliegen. Möchte gern Piraten, die in Zwickmühlen geraten, ziehen die Köpfe aus den Schwingen, noch bevor sie damit ringen. Möchte gern Piraten, kriegen sind schelmisch von Plakaten, loben ihre Ambitionen, tragen unsichtbare Kronen. Möchte gern Piraten, die sich stundenlang beraten, laute Stimmen, taube Ohren, niemals noch verloren. Möchte gern Soldaten zahlen, lieber noch in Raten sagen, ja und nur zu fragen wollen, abfangen und jagen. Piraten, die sich stundenlang beraten, laute Stimmen, taube Ohren, haben niemals noch verloren. Möchte gern Soldaten zahlen, lieber noch im Raten sagen, ja und zu fragen wollen, abfangen und ja. Möchte gern Piraten, die, die im Trockendock nun warten, suchen still nach großen Schätzen an imaginären Plätzen. Möchte gern Piraten sprechen, viel von großen Taten, suchen Feinde, die nicht siegen, ihnen immer unterliegen. Möchte gern Piraten, die in Zwickmühlen geraten, ziehen die Köpfe aus den Schlingen, noch bevor sie damit ringen. Möchte gern Piraten, drinnen sind schelmisch von Plakaten, loben ihre Ambitionen, tragen unsichtbare Kronen. Möchte gern Banditen, denken immer in Renditen, spielen mit gezinkten Karten, denn sie können's nicht erwarten. Aloha, hey, an Bord, Piraten, das Schiff wird kentern auf der hohen See. Denn all diese Piraten spielen mit gezinkten Karten und sind Menschen, die nicht warten, Mond. Möchte gern Piraten, die am Trockendock nun warten, suchen still nach großen Schätzen an imaginären Plätzen. Möchte gern Piraten sprechen, viel von großen Taten, suchen Feinde, die nicht siegen, ihnen immer unterliegen. Möchte gern Piraten, die in Zwickmühlen geraten, ziehen die Köpfe aus den Schwingen, noch bevor sie damit ringen. Möchte gern Piraten, grinsen, schelmisch von Plakaten, loben ihre Ambitionen, tragen unsichtbare Kronen. Möchte gern Piraten, die sich stundenlang beraten, laute Stimmen, taube Ohren, niemals noch verloren. Möchte gern Soldaten zahlen, lieber noch in Raten sagen, ja und nur zu fragen wollen, abfangen und jagen. Möchte gern Banditen, denken immer in Renditen, spielen mit gezinkten Karten, denn sie können's nicht erwarten. Aloha, hey, an Bord, Piraten, das Schiff wird kentern auf der hohen See. Denn all diese Piraten spielen mit gezinkten Karten und sind Menschen, die nicht warten, mon Dieu.
Man weiß ja relativ wenig über das Leben der echten Piraten. Und das, was man weiß, das weiß man wieder gerade aus diesen eher literarischen Quellen. Das meiste jedenfalls. Deswegen ist es sehr schwer bei diesem Thema historische Realität und Mythos auseinanderzuhalten. Aber sei es wie es sei, in der Zeit der Gründung dieses Mythos, der Entstehung dieses Mythos, ist diese Idee der Gegenwelt, dieser anti-absolutistische, anti-monarchische, anti-staatliche Zug schon sehr deutlich. Und selbst, dass diese Literatur auch teilweise gegen so Genderrollen anschreibt, das ist auch relativ gut untersucht und teilweise mit einer gewissen Glaubwürdigkeit untersucht.
In unserer Vorläufersendung anlässlich des Films Fluch der Karibik 2 hatten wir schon angesprochen, dass die Piratenwelt in Literatur und Film als positives Gegenbild, als eine Art politisch-anarchistische Fabel entworfen wird. Nur dass hier eben nicht Meister Lampe und Adebar der Storch der Obrigkeit ein Schnäppchen schlagen, sondern Blackbeard und Herr Störtebeker. Aber wie auch in der Fabel beziehen sich Populärliteratur und Film durchaus auch auf die Realität.
Der Piratenfilm speist sich natürlich erstens aus der Realität, soweit sie überliefert wurde, und dann natürlich auch aus einer Flut von populärer Literatur, die schon im 18. Jahrhundert spätestens einsetzt und den Piraten beschreibt. Also da gibt es zwei klassische Werke, eines von einem Franzosen namens Ex-Camelin, der im 17. Jahrhundert so laut eigenen Angaben als Arzt eine Zeit lang bei den Bukanieren gelebt hat und der jetzt das Leben der Bukaniere beschreibt, speziell auch ihre eigenen Lebensregeln, so als eigene Welt mit einer eigenen Art Verfassung. Das ist jetzt eine Beschreibung, die auf historische Richtigkeit Anspruch erhebt, die aber in Europa sehr oft rezipiert wurde. Das Werk wurde in viele Sprachen übersetzt und das offensichtlich die Fantasie sehr angeregt hat, also der Piraten als Gegenwelt. Und dann in England gibt es ein Buch von einem gewissen Captain Johnson, The History of Pirates, wo die wahre Autorenschaft umstritten ist. Lange Zeit galt Daniel Defoe, der Autor des Robinson Crusoe, als Autor. Das ist aber heute sehr umstritten. Aber in diesem Buch werden jetzt eine Reihe von Biografien von Piraten des frühen 18. Jahrhunderts, teilweise auch des späten 17. Jahrhunderts zusammengefasst. Und in einigen dieser Biografien kommt speziell dieses anarchistisch-rebellische Element sehr zum Tragen, zum Beispiel wenn Piraten zu ihren Gefangenen sagen, wenn der König von England Krieg führt mit 1000 Schiffen, dann hat er als freier Mann genauso das Recht, einen Krieg zu führen, auch wenn er nur ein Schiff hat und es würde ihm nichts vom König von England unterscheiden. Also das ist jetzt ein sehr subversiver Ton, wenn man so will. Im 18. Jahrhundert ändert sich dann die Lage noch einmal, weil die Bukaniere im spanischen Erbfolgekrieg noch einmal eine gewisse Rolle spielen als halbreguläre Truppen der Engländer und auch Franzosen. Im Frieden von Utrecht 1713 allerdings England dann als klarer Sieger dieses Kriegs hervorgeht und die englische Stellung dann sowohl in der Karibik wie in Nordamerika schon so gefestigt ist, dass man eigentlich auf ein Element wie Piraten nicht mehr zurückgreifen will. Man ist jetzt viel mehr interessiert, einen regulären Handel laufen zu lassen, ungestört. Der hat einen Umfang erreicht, wo man so große Geschäfte machen kann, wo Raub und Piraterie nur mehr ein störendes Element ist. Deswegen beginnt England nach dem Frieden von Utrecht eine repressive Politik zum ersten Mal, eine konsequent repressive Politik gegen Piraten durchzuführen. Und das führt jetzt dazu, dass sich die Piraten endgültig von ihren, also die entscheiden, Piraten zu bleiben, sich endgültig von ihren Staaten lossagen und jetzt sozusagen zu Outlaws werden, die mit ihren Schiffen durch die Meere segeln und eigentlich dann jeden angreifen. Nicht mehr nur die Spanier, sondern auch englische Schiffe und immer mehr englische Schiffe, weil auf den englischen Schiffen jetzt auch schon viel zu holen ist.
Wie schon der Historiker Fernand Braudel festgestellt hat, verschwinden nach den Kriegen die Kämpfer nicht einfach spurlos und machen außerhalb staatlicher Regeln weiter. Nachdem die Piraten als quasi halbreguläre Söldner nicht mehr gebraucht werden, verselbstständigen sie sich und ziehen weitere Kreise auf den Weltmeeren.
Piraterie verlagert sich dann auch teilweise von den spanischen Küsten weg zu den nordamerikanischen Küsten, selbst an die afrikanischen Küsten. Sie weicht teilweise sogar in den Indischen Ozean aus. Madagaskar wird da ein Zentrum. Um dieser englischen Verfolgung zu entgehen und zweitens, weil auch auf diesen Handelswegen zwischen Asien und Europa und Afrika und Europa und Afrika und Amerika zunehmend reichere Beute zu machen ist. Diese Piraten des 18. Jahrhunderts sind dann der Prototyp eines gewissen Piratenmythos geworden, der speziell in der Populärkultur, aber auch in der Wissenschaft mitgetragen wird.
Die unterschiedlichen Piratentypen werden dabei gerne vermischt und quer durch die Jahrhunderte geworfen. Zugunsten von Spannung und Fantasie ist historische Genauigkeit Nebensache.
Wobei es allerdings gerade in der Populärkultur gewisse Vermischungen dieser drei Piraten des 16. Jahrhunderts, also der Gentleman-Piraten, die von Europa aus nach Amerika fahren, um Silberschiffe zu rauben, der eher bäuerlichen Piraten, um so zu sagen, des 17. Jahrhunderts, die als Landarbeiter Sklaven teilweise auch als Matrosen in die Karibik kamen und sich dann der Piraterie zuwenden und dann der Outlaws der Meere des 18. Jahrhunderts. Also diese Figuren vermischen sich in den Filmen etwas. Ja, und dann setzen auch im 18. Jahrhundert schon wirklich literarische Verarbeitungen des Piratenstoffes ein. Auch Defoe selbst hat einen Piratenroman schon geschrieben, der sehr utopisch angehaucht ist. Und der berühmteste Piratenroman ist dann wahrscheinlich Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson, wo der Pirat John Silver als einbeiniger Pirat, der nahezu den Prototypen des Piraten setzt und Captain Flint, der zwar im Roman nie auftaucht, genauso legendär geworden ist. Also Captain Flint ist in der Zeit, als der Roman spielt, schon gestorben, aber er steht sozusagen als Referenzfigur hinter allen Ereignissen und es wird ständig von ihm gesprochen und dadurch wird ein Bild eines wirklich wilden Piraten wiedergegeben, so wie man sich das vorstellt. Man muss vielleicht sagen, dass auch in der Piratenliteratur der utopische Gehalt des Piratenstoffes immer weiter zurücktritt und die Abenteuerlichkeit des Stoffs in den Vordergrund rückt und der Piratenstoff dann auch immer mehr zu Jugend- und Kinderliteratur wird. Das geht ja dann bis Peter Pan und diversen Zeichentrickserien.
Während der Pirat in der Populärliteratur seine Karriere als Berufswunsch neben Feuerwehrmann und Lokomotivführer fortsetzt, wird er in der Fachliteratur zuerst eher als ein Aspekt des imperialen Kampfes zwischen den Seemächten gesehen und erst später als Person mit spezieller Geschichte entdeckt.
In den Filmen, finde ich, kommt es sehr wenig vor, der Pirat als Gegenmodell oder höchstens indirekt. Natürlich, Pirat, der niemand verantwortlich ist, außer sich selbst, dann kann das sowas indirekt transportieren. Obwohl die Filme meistens sehr versöhnliche Details dann einbauen. Am Schluss gibt es die Versöhnung mit den herrschenden Verhältnissen, nicht durch die Eheschließung mit der Tochter des Gouverneurs oder sonst was nicht. In der Literatur ist das was relativ Neues. Also die Piraten wurden in der Fachliteratur, die wurden eigentlich in der Vergangenheit meistens als Element des imperialen Wettstreits in Amerika behandelt. Und erst mit Rediker im Wesentlichen, ich glaube es war in den 80er Jahren, beginnt diese Neuinterpretation. Also das hat auch damit zu tun, dass man sich dann in der Geschichtsforschung stärker mit der Sozialgeschichte beschäftigt, sie dann auch mit unteren Klassen beschäftigt, dann entdeckt man auch die Piraten und Alltagsgeschichte wird immer wichtiger und man beginnt sich dann für die Piraterie an sich zu interessieren. Nicht mehr jetzt so sehr im Kontext des imperialen Wettstreits der großen Mächte, sondern was sind die Piraten jetzt an sich, was bewegt die Piraten, warum sind sie Piraten, wie gehen sie vor, was sind ihre Ziele. Und hier kommen dann wieder verschiedene Varianten einer Vision der Piraterie als Gegenwelt zum Zug.
Die Kultur der Piraterie kann also wohl als Subkultur beschrieben werden. Die historischen Piraten bildeten eine Minderheit mit einem alternativen Lebensstil. Sie waren eine geschlossene Gruppe mit offenbar eigenen Gesetzbarkeiten, in der mitunter auch entkommene afrikanischstämmige Sklaven und vereinzelt auch Frauen einen Platz fanden. Jedoch ist nicht zu vergessen, dass diese Kultur bestimmt nicht frei von den Vorurteilen ihrer Zeit waren. Und inwieweit hier Emanzipation und Gleichberechtigung wirklich möglich waren, ist fraglich.
Den Piratenmythos so zwischen Film und Literatur und Fachliteratur, da kann man dann verschiedene Typen ausmachen. Also zum Ersten wurde der Pirat als Sozialrebell gesehen, als Seemann, der von der repressiven Behandlung speziell in der englischen Kriegs- und Handelsflotte abspringt und sich einer rebellischen, piratischen Laufbahn widmet, um sozusagen gegen seine repressiven Herren zu kämpfen. Gleichzeitig wurde die Piraterie aber als Raum verschiedener Subkulturen gesehen und beschrieben. Also es gibt ein relativ viel diskutiertes historisches Werk, das glaubt, die Piraterie als typische Männerkultur und als homosexuelle Subkultur beschreiben zu können. Wo dann viele nahezu stereotyp gewordenen Verhaltensweisen von Piraten als Indizien für eine homosexuelle Subkultur gewertet wurden, wie zum Beispiel die Prunksucht, dass Piraten sich gerne mit Schmuck behängten und so weiter. Dann gab es auch Untersuchungen, die sich speziell mit den Frauen unter den Piraten beschäftigt haben. Man kann nämlich auch einige Frauen unter den Piraten quellenmäßig ausmachen, nicht sehr viele, aber doch. Und die These ist dann, dass die Piraterie auch Frauen sozusagen einen Weg der Befreiung von den üblichen sexuellen oder Rollenzuteilungen geboten hat. Ja, und dann wie gesagt noch einmal die Beschreibung, die besonders von Marcus Rediker, einem amerikanischen Historiker, kommt, der Piraten als erste proletarische Rebellenbewegung des atlantischen Raums.
In der Populärkultur wiederum hat der Pirat, trotz Fluch der Karibik, seine besten Jahre sowieso schon hinter sich.
Warum das so ist? Also die Fachliteratur meint meistens, dass erstens die Piratenfigur einfach zu fern unserer heutigen Zeit ist und nicht mehr die Fantasie so anspricht, wie zum Beispiel der Science-Fiction-Film. Und zweitens, dass heute jeder zu einer Insel mit Palmen im Urlaub fahren kann, zumindest in der westlichen Welt, an die sich ja diese Filme adressieren, und sozusagen auch dieser exotische Reiz des Piratenfilms ziemlich verloren geht. Nicht? In den 40er Jahren waren für die meisten Zuschauer palmenbesetzte Inseln mit weißem Sandstrand unerreichbar. Das ist heute nicht mehr so. Nicht? Die meisten kennen das schon so und fühlen sich deshalb auch nicht mehr so in den Film hineingezogen durch solche Schauwerte.
Das war eine Gegensprechanlage. Wir danken Bernd Hausberger für das Telefoninterview. Er ist auch Herausgeber des Buches Die Karibik – Geschichte und Gesellschaft 1492 bis 2000. Promedia Verlag. Und auf www.gegensprechanlage.at kann unsere Sendung zum Film Fluch der Karibik gehört und heruntergeladen werden. Rubi Sirker, Thomas Bernhard und Wolfgang Meisinger sagen Ahoi, bis zum nächsten Mal.